Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Business Building Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Schmarek und mit mir ist wieder unser beliebtester Podcaster, wie ich in unserer Umfrage gelernt habe. Also hier Deep Dive ist sehr beliebt und der gute Florian Heidemann Podcast auch. Hallo Flo.
Moin Moin, das freut mich natürlich.
Ja, voll der Ritterschlag. Guck mal, die Leute sehen sich dich nicht über. Obwohl du irgendwie allgegenwärtig bist, bist du immer noch, hast immer was Interessantes zu erzählen. Es ist ein guter Spagat, den du schaffst. Jetzt ziehe ich meinen Hut vor.
Weißt du, hoffen wir mal, dass das anhält. Dass das auch in diesem Podcast auch so ist.
Genau, wir schließen heute nämlich unsere Exit-Reihe ab. Das war ja ein Dreiteiler. Wir haben angefangen mit vor dem Exit, dann haben wir während dem Exit gemacht und jetzt kommt quasi nach dem Exit. Sprich, die Tinte ist trocken. An dieser Stelle habe ich noch einen Tipp für euch, der spannend ist, wenn ihr entweder gerade einen guten Gebrauchtwagen sucht oder bei einem coolen Startup arbeiten wollt oder beides. Ne? Denn unser Partner HeyCar, das Ganze schreibt sich Hey, H-E-Y und dann Car, wie Englisch Auto, bietet dir geprüfte Gebrauchte und das direkt vom Händler, die höchstens 8 Jahre alt sind, maximal 150.000 Kilometer auf der Uhr haben und ausnahmslos garantiefähig sind. Ja, also in einem Satz, die besten Gebrauchtwagen jeder Klasse von vertrauenswürdigen Händlern. Denn wenn ihr so wie ich unterwegs seid, ich habe eine Schwiegertante, die kauft andauernd neue Autos, so gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite, dann kennt man sich mit Gebrauchtwagen ganz toll aus. Wenn das aber nicht so ist, möchte man gerne eine Plattform haben, der man vertrauen kann, wenn man sich so ein Auto kauft. So, und die findet ihr in HeyCar. Gleichzeitig bietet HeyCar euch auch tolle Arbeitsmöglichkeiten bei einem sehr coolen Startup mit Corporate Partner, denn der Firmensitz liegt in Berlin, direkt am Hackeschen Markt, das Team ist international und alle haben dort Lust, ein tolles Qualitätsprodukt zu bauen. Das heißt, wenn du auch Lust hast auf echte Startup-Vibes, agile Softwareentwicklung, viel Freiheit für neue Ideen, dann schau doch mal auf hey.car/careers vorbei und wenn du eine neue Motorisierung benötigst, dann gehst du einfach auf hey.car. Nach dem Signing, was passiert denn dann eigentlich als nächstes? Wir werden bestimmt noch mal so ein paar Zwiebelschichten aus der letzten Phase mitnehmen. Ja, vielleicht sagen wir noch mal was irgendwie zum Thema Escrow. Vielleicht reden wir noch mal so ganz kurz über das Thema Satzung, weil wenn man irgendwie Exits gestaltet und den Nachgang, hat das ja auch mal was mit einer Satzung zu tun. Mhm. Fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich an. Was man, glaube ich, bei dem Nachgang von so einem Exit sich immer noch mal anschauen sollte, wenn wir aufs Thema Earnout kommen, ist eigentlich so die ganze Interessenslage, die man ja bei so einem Verkauf hat. Die ist ja an vielen Stellen gleichgerichtet. Und dann gibt es aber auch Elemente, wo die so leicht variiert. Was muss man da im Kopf haben, wenn man sich sowas widmet?
Was wichtig ist, dass man sich, glaube ich, auch mal einmal vergegenwärtigt. Man hat ja mindestens mal 3 Parteien, ne, die irgendwie eine Rolle spielen. Die Gründer, die verkaufen oder mitverkaufen. Die Altinvestoren, die auch mitverkaufen. Und du hast den Käufer oder Käuferin in dieser Welt. Und da muss man sich halt überlegen, wer hat welche Interessenlage. Und tendenziell ist natürlich so, dass der Käufer eigentlich einen relativ geringen Anreiz hat, den Altinvestoren zu viel Geld zu bezahlen. Ne? Weil er eigentlich ja sagt, boah, er will ja eigentlich möglichst wenig für dieses gesamte Asset bezahlen. Und wenn er schon was bezahlt, dann natürlich lieber in möglichst erfolgsabhängiger Weise an die Gründer. Ne? Weil die dann eben noch über eine gewisse Zeit dabei bleiben. Das wäre dann ja auch sozusagen die Ausgestaltung des Earnouts, die das betrifft. So, das heißt, ich glaube, man muss sich eben vergegenwärtigen. Das ist natürlich auch etwas, wo klar ist, dass der Käufer andere Interessen hat zum Verkäufer, aber nicht nur so, sondern eben auch mal die Gründer andere Interessen als die Altinvestoren. Weil was eben schon üblich ist, dass bei einem Exit die Earnout-Struktur primär die Gründer oder das Management betrifft, die dann eben mit dabei bleiben. Das müssen nicht nur die Gründer sein, das können auch Mitarbeiter sein, die letztendlich kritisch für die Firma sind. In den allerwenigsten Fällen bleiben jetzt die Altinvestoren noch mit dabei und profitieren von irgendeiner Earnout-Regelung, sondern da hast du halt sozusagen eine Divergenz zwischen den Interessen oder der Ausgangslage der Gründer, die mitverkaufen, und eben der Altinvestoren. Und das muss man eben vernünftig managen oder muss man sich vergegenwärtigen und da eben versuchen, einen fairen Ausgleich zu finden. Das ist natürlich insbesondere dann ein Problem, wenn, sag mal, der Anteil des angestrebten Earnouts im Verhältnis zum Gesamtverkaufspreis relativ hoch ist. Und man muss natürlich sagen, je mehr eine Firma begehrt ist und je mehr Interessenten sich für eine Firma interessieren, desto höher ist in der Regel natürlich auch der absolute Kaufpreis und desto geringer tendenziell ist, sag mal, der Anteil des angestrebten Earnouts an diesem Kaufpreis. Also sprich, diese Interessensdivergenz zwischen verkaufenden Gründern und Altinvestoren tritt insbesondere natürlich dann auf, wenn es kein Mega-Exit ist, sondern wenn es, sag mal, ein okay-Exit ist oder ein guter Exit ist, wo aber letztendlich der Anteil des Earnouts relativ hoher ist an der Gesamttransaktionssumme. Und da ist eben die Frage, wie sind da die Interessenslagen gestrickt und wie ist auch die Entscheidungsfindung strukturiert. Und deswegen, und das wissen alle Gründer, die jetzt hier zuhören, deswegen dringen natürlich auch viele Investoren drauf, dass sie das Recht, quasi ein Vetorecht bei einem Exit erhalten, damit sie sozusagen jetzt nicht quasi einer wie auch immer gelagerten Schreibungsfindung ausgesetzt sind, die sie dann quasi übervorteilt. Ne? Und das ist eben etwas, worauf Investoren sehr stark achten, dass eigentlich sie immer noch einem Verkauf zustimmen müssen. Aber das ist natürlich letztendlich, schützt sie natürlich auch nur zum Teil, ne? Weil klar, wenn jetzt eine Firma nicht besonders gut dasteht, dann ist häufig auch sozusagen der Verkauf an jemanden die einzige Alternative, die man hat. Das heißt, selbst wenn man das jetzt blockieren würde als Investor, hilft einem das nicht viel, ne? Weil man dann quasi eine nicht so gut laufende Firma, die wahrscheinlich noch Kapitalbedarf hat, an der Backe ist. Aber was, glaube ich, nur wichtig ist zu verstehen, im Moment sozusagen des Exits, gerade bei einem Medium bis nicht so tollen Exit, sind nicht unbedingt die Interessen des Gründers und der Altinvestoren aligned. Könnte man ja meinen, weil man so denkt, ja, man hat natürlich Interesse an einem möglichst hohen Verkaufspreis und das muss ja gar nicht so sein. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Also der Klassiker, den man da immer hat, ist ja Drag-along und Tag-along eigentlich, ne? Dass man in so einer Satzung halt irgendwie festlegt, wenn x Prozent des Stammkapitals verkaufen wollen, werden die anderen quasi mitgezogen, wie in so einem Sog.
Müssen mitverkaufen, genau. Ne?
Also das ist die Logik, die du da...
Genau, das ist dann sozusagen das, wie sich das dann rechtlich äußert, ne? Dass man sozusagen mitdraggen kann, also die anderen zwingen kann, mitzuverkaufen. Genauso, ne, deswegen Drag-along, Take-along, genauso hat man aber auch das Recht... mitverkaufen zu können, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass eben auch die Möglichkeit auch für kleinere Investoren oder für alle Investoren besteht, pro rata mitzuverkaufen. Das drückt sich ja quasi aus in dem Tag-along, dass man quasi in der Lage ist, dass man eben nicht als Einziger in so einer Firma noch drin bleibt. Also ich glaube, beides hat seine Berechtigung und ich glaube, da ist auch sozusagen, hat auch das Know-how-Niveau im Vergleich zu vor 15 Jahren deutlich zugenommen, wo du teilweise eben die Situation hattest, dass dann klein Business Angel oder der Mitarbeiter der ersten Stunde, der nicht mehr dabei ist, gesagt hat, ich unterschreibe das jetzt hier nicht. Und damit quasi eine ganze Transaktion aufhalten konnte. Und dem beugt man natürlich vor. Genauso beugt man aber natürlich auch der Situation vor, dass jetzt, was ich, Corporate XYZ sagt, ich will aber nur 80% jetzt hier kaufen und was mit diesen Kleinstaktionären da ist, das ist mir jetzt völlig egal. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Die sind dann eben häufig geschützt durch eben die Möglichkeit, dann auch pro rata mitzuverkaufen. Und dann sagt dann natürlich auch der Corporate, okay, dann, oder der Käufer, na, okay, dann nehme ich die jetzt alle aus dem Cap-Table. Also es macht beides Sinn, um eben solche Situationen zu verhindern. Und wie gesagt, aber das sind alles Dinge, wenn man einen halbwegs vernünftigen VC als Shareholder hat, dann sollte das, oder selbst einen halbwegs vernünftigen Anwalt oder halbwegs kompetenten Anwalt, dann sollte der eigentlich diese Dinge entsprechend vorgesehen haben. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, wenn man sagt, man möchte so einen Verkaufsprozess anstoßen, sollte man einmal in seine eigenen Satzungen und Shareholder Agreements gucken, sind die eigentlich praxistauglich? Also sprich, wenn ich jetzt die eigenen Mehrheitsverhältnisse mir angucke, passen die dann dazu, dass ich dann eben auch handlungsfähig bin? Wenn dann wirklich ein konkretes Kaufangebot am Tisch liegt, bin ich dann mit den Investoren oder mit den Shareholdern, so wie sie jetzt dastehen, in der Lage, dann auch wirklich zu reagieren auf solche Sachen? Weil das muss man eben auch sagen. Ich glaube, es ist immer wichtig, im Rahmen von so einem Exit-Prozess eine funktionale Shareholder-Struktur und Governance irgendwie zu haben, weil man dann eben doch häufig relativ schnell reagieren muss. Ja? Also was auch zum Beispiel ein Thema ist, dass man vorab dran denkt, entsprechende Vollmachten einzuholen. Wenn dann irgendwie, weiß ich, dann sind Leute 2 Wochen im Urlaub oder der eine ist auf Weltreise oder sonst irgendwas. Das gibt es ja immer mal wieder. Und solange dann da keine Unterschriften da sind, solange kann man dann vielleicht auch schon gewisse Dinge vollziehen, aber das ist dann eben nicht gültig und abgeschlossen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal im Vorfeld, bevor man so einen Prozess anstößt, einmal alles nochmal durchgecheckt hat.
Wie sagt man so schön, man hat schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen, ne? Also ich habe auch schon von irgendwie Verkäufen gehört, die dann auf irgendwelchen Segelbooten gesigned werden mussten.
Ja, ja, und das kann zwar sehr pittoresk sein, aber ist natürlich nicht besonders praktikabel. Ja.
Was ist denn eigentlich, wenn du jetzt schon von eher mediokren Exits sprichst, was ist denn mit so Liquidpreffs beispielsweise? Es gibt ja Liquidationspräferenzen, dass Investoren so nach diesem Pond, also wie so kleine, wie sagt man, kleine Tümpelprinzip, wo das Wasser immer weiter runterschwappt, als erstes bezahlt werden. Mhm. Erlebst du es oft, dass Liquidationspräferenzen für so ein Exit auch mal zum Problem werden können, weil zum Beispiel das Management gar nichts mehr abkriegt und was man dann tun kann?
Ja, absolut. Das ist ehrlicherweise gar nicht so selten. Und das ist ja auch mal das, wovor wir Gründer warnen und natürlich auch irgendwo selbst versuchen, da eine gewisse Awareness für zu haben. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du viel Geld einsammelst auf eine Firma, die eigentlich noch nicht sozusagen die Substanz hat, dann bist du quasi gezwungen, ne, diese Substanz zu erzeugen, die dann auch dieses Geld wiederum rechtfertigt. Ne? Weil nur, dass vielleicht auch für die Hörer das klar ist, wie dieses Prinzip funktioniert. Normalerweise ist es so, dass bei jeder Kapitalrunde ja Geld reinfließt und derjenige, der als letztes investiert hat, kriegt das Geld wieder raus. Das ist ja sozusagen als erster wieder raus. Das ist ja quasi der Gedanke einer Liquidationspräferenz. Da gibt es auch noch gewisse Schweinereien, dass das mehrfach ist und so weiter. So, aber machen wir einfach mal einen einfachen Fall. Man kriegt dann eben zuerst das Geld wieder raus. Und es kann in der Tat, wenn man sagt, eine Firma hat 20 Millionen Euro eingesammelt, man merkt aber quasi, boah, das ist jetzt relativ perspektivlos und jetzt will das Ding jemand für 8 kaufen, ne? dann wäre es so, dass diese letzten, dass diese 8 komplett den letzten Geldgebern zufließen, bis dann eben die 8 Millionen Euro zurückgeflossen sind. Vielleicht sogar mit einer gewissen Mindestverzinsung. Das ist auch nicht unüblich, dass dann Investoren auch noch eine gewisse Mindestverzinsung haben. Ist auch nicht so schweinisch, wie sich das jetzt anhört, weil auch die Investoren, also VCs, so zum Beispiel wir, zahlen eine Mindestverzinsung an unsere Investoren. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Mindestverzinsung bekommen würden im Rahmen einer Liquidationspräferenz, führt das nicht zu unglaublichem Reichtum auf unserer Seite, indem wir jetzt den Gründer nochmal mit der Mindestverzinsung abgezockt haben, sondern das geht 1:1 wieder weiter an unsere Investoren. Das ist bei VC-Fonds üblich, bei vielen Investoren üblich. In dem Moment, wenn sie Geld von ihren Investoren abrufen, zahlt, läuft die Mindestverzinsungsuhr. So, und was schon mal sein kann, ist, dass gewisse Mindestverzinsungen dann eben auch weitergegeben werden quasi im Rahmen von der Liquidationspräferenz. Naja, und dann hast du eben die Situation, 20 Millionen sind reingeflossen in die Firma, jetzt gibt es ein Kaufangebot für 8, was machst du? Und häufig sagen dann natürlich auch andere Shareholder, ne, je nachdem wie dann die Mehrheitsstruktur ist, die dann früher mal investiert haben, ich stimme dem nicht zu, wenn wir nicht die Liquidationspräferenz zum Teil aufheben. Und natürlich sagen auch Gründer, zahl doch lieber nur 4, ne, zu dem Käufer und gib mir die anderen 4 im Rahmen einer Earnout-Regelung, weil wir haben sowieso keine Alternative, weil wenn wir das jetzt hier noch 4 Monate weitermachen, ist das Geld alle. So, und das sind dann schon ganz interessante Diskussionen, weil letztendlich eben die Frage ist, da kann man natürlich als Investor sagen, ja, mache ich nicht, ist ja mein Recht, jetzt hier erstmal mal meine 8 Millionen, das steht ja da in dem Vertrag. Aber man muss natürlich sagen, boah, wenn jetzt der Gründer sagt, dann gehe ich halt, weil hier verdiene ich sowieso kein Geld und dann sollen die doch gucken, was die machen mit ihrem Dings und ohne mich kauft, wird sowieso diese Firma nicht gekauft, dann hat man schon eine ganz interessante Diskussionsgemengelage, wo es gar nicht so einfach ist, da einen fairen Ausgleich zu finden. Was hat dann sozusagen ein Gründer verdient? Der Investor sagt natürlich, ja, der Gründer, das Ding ist nur 8 wert, wir haben 20 investiert. Das war ja eine unglaublich schlechte Performance. Wie kann man aus 20 Millionen meines tollen Geldes einen Unternehmenswert von 8 kreieren und dann noch denken, man hätte jetzt irgendwie Geld verdient im Rahmen eines Earnouts. Und der Gründer sagt natürlich, boah, ich habe jetzt hier meine Lebenszeit investiert, die Typen sind mir sowieso total auf den Senkel gegangen. Und jetzt soll ich auch noch mich verpflichten, sozusagen sehe noch nicht mal Geld vorher und habe hier gleichzeitig noch, du kennst das, zweites Kind bekommen, meine Frau sagt, wann bringst du endlich mal Geld nach Hause? So, ja, und so ist ja die Realität. Und dann ist man eben in einer ganz interessanten, emotional relativ aufgeladenen Diskussionslage. So, und das hört sich jetzt so nach einem Edge-Case an, wie man sagt, aber das ist, kommt häufiger vor, als man denkt.
Was sagt die Erfahrung? Wie oft löst sich das in welcher Form auf?
Ja, ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, dass man eben besondere Investoren hat, insbesondere, die halt wissen, okay, wir müssen, letztendlich hat das ja gewisse Züge von einem Acqui-Hire. Das heißt, da wird Kompetenz gekauft, da wird ein Gründerteam gekauft. Das wird nur gehen, wenn die Gründer das Ganze mitgehen. Und da muss ich eben gewisse Kompromisse machen. Und Leute, die dann auf ihrer Liquidationspräferenz beharren, was dann häufiger unerfahrene Investoren sind. Also da wird man gewisse Kompromisse machen müssen in Richtung des Gründers, weil die 8 Millionen dann eben eher darauf basieren, dass man da natürlich auch eine funktionierende Firma mit diesem Gründerteam verkauft. Und da wird man gewisse Kompromisse machen müssen, wo auch immer die jetzt sind. Und ich glaube, da ist eben wichtig, dass da zumindest auf Investorenseite, weil für die Gründer ist es natürlich ein hochemotionales Ding, weil letztendlich muss man sagen, man hat aus 20 Millionen einen Unternehmenswert von 8 gemacht. Das ist ja erstmal, hat eine gewisse Komponente von einem persönlichen Scheitern, woran auch immer das jetzt liegt. Also das ist ja sowieso nicht besonders angenehm. Dann soll man sozusagen nach diesem Moment des gewissen persönlichen Scheiterns sich auch noch mehrere Jahre für so eine Konstellation verpflichten. Weil nur das wird ja dann dazu führen, dass der Käufer letztendlich happy damit ist. So, und wenn man da keine Brücke baut als Investor und sagt, ich bin bereit, da in gewisser Weise zu verzichten, zugunsten des Gründers, dann wird das nicht funktionieren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das vor allem auch mit Hinblick auf den eigenen Ruf macht, oder? Also wenn sich rumspricht, du bist irgendwie ein Investor, so Signaling, Stichwort auch mal auf Investorenseite, der da irgendwie auf hart stellt. Ist das was, worüber man nachdenkt als Geldgeber?
Oder absolut. Ja, also ich kann das nicht für jeden sagen, aber ich würde da auf jeden Fall drüber nachdenken. Und meine Gedanken wären zwei dabei. Sagen, ja, ich habe jetzt da, 5 Millionen Euro verloren. Das ist natürlich nicht super. Und es wäre mir natürlich schon lieber, wenn ich 3 wieder kriege anstatt 1,5. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, Venture Capital gewinnst du nicht durch die Minimierung von Verlusten, sondern gewinnst du durch die Maximierung von Gewinn. So, und ich glaube, das ist immer noch mal ganz wichtig. Und da unterscheiden sich, glaube ich, auch die guten von nicht so guten Investoren, dass sie halt erkennen, ja, okay, ich verliere sowieso Geld. Und bei einem 140 Millionen Fonds, ehrlicherweise, ob ich da jetzt 1,5 Millionen mehr verliere oder nicht, das ist jetzt nicht schön. Aber das wird letztendlich nicht dazu führen, ob ich jetzt den Fonds rette oder nicht, sondern das wird davon abhängen, ob ich letztendlich 2, 3 Hits habe in meinem Fonds, weil das treibt dann letztendlich die Performance. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich das als Investor zu vergegenwärtigen und zu sagen, okay, ich werde hier sowieso Geld verlieren. Das Ding wird sowieso aber meinen Fonds nicht retten. Ne, ob mein Fonds gut ist oder nicht, hängt von den hoffentlich 2, 3 anderen Hits ab. Wenn ich die nicht habe, dann ist auch egal, ob ich jetzt hier mehr Geld oder weniger verdient habe. Und wenn ich die habe, dann macht es auch keinen Unterschied. Ne? Also so ist es eben als Investor. Man darf natürlich kein Geld verschenken. Aber ich glaube, wie du sagst, es ist wichtig, dann lieber eine vernünftige Heimat für so eine Firma gefunden zu haben, seine Reputation halbwegs intakt gehalten zu haben. Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich glaube, wenn man sich an der Stelle vernünftig verhält als Investor und auch in diesem Prozess engagiert ist. Ne? Du siehst eben auch, einige Investoren, das ist für keinen schön. Ne? Also man kümmert sich natürlich lieber um den 300 Millionen Exit, wo man selbst wie die Hälfte seines Fonds zurückspielt. Das ist klar. Aber ich glaube, der gute Investor ist insbesondere bei solchen Prozessen dann eben relativ aktiv mit dabei, weil das sowieso dann häufig nicht so einfach ist. Und wenn man da jemanden hat, der das schon ein paar Mal gemacht hat und da eine gewisse Ruhe hat, dann erhöht das natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit. So, und insofern, wir sind da sicherlich relativ reputationssensitiv und versuchen dann da engagiert zu sein. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du mit guten Absichten da reingehst, was jetzt da fair ist und was nicht, das ist natürlich auch schwer objektiv, also wie man sich das jetzt da aufteilen sollte, den relativ kleinen Kuchen. Darüber kann man natürlich immer unterschiedlicher Ansicht sein. Ne? Und deswegen ist das nicht ganz so trivial, aber ich wäre da als Investor eher auf einer weniger aggressiven Seite.
Okay, aber kann man ja schon mal als Takeaway auch mitnehmen, wenn jetzt junge Gründer irgendwie dabei sind, sich Investoren zu suchen und kommen auf die Idee, mal andere Gründer zu fragen, wie die denn so performen, dann könnte das ja ein guter Punkt sein, dass man auch mal Exits sich anguckt, die vermutlich nicht so geil waren.
Absolut.
Zu fragen, war der da irgendwie einigermaßen fair oder war das auch einer, der irgendwie nicht mehr ans Telefon ging, weil er sich lieber auf was anderes konzentriert hat?
Absolut, ne? Weil ich glaube sozusagen jetzt, wenn du bei Trivago mit dabei bist als Investor, das ist immer super. Aber das ist ja normal, das ist bei Gründern ja auch so, ne? Den wahren Charakter und die wahren Eigenschaften, die lernt man ja kennen, ist bei Partnern so, bei Investoren ist immer so, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Mhm. So, dann zeigt sich das wahre Gesicht und sozusagen die wahre Persönlichkeit und das ist hier natürlich auch so.
So, ehe wir jetzt mal rüberrobben zum Thema Earnout, wie kann man das denn managen, diese Interessenslage, dieses Interessensgemenge, was du auch angesprochen hast, Gründer, Investoren, Käufer, gerade wenn der Käufer sagt, ich will jetzt mein Geld natürlich nicht nur zur irgendwie Abzahlung des Assets nehmen, sondern am liebsten auch noch damit jemanden incentivieren. Sprich, dieses Thema, was du gesagt hattest, Investor, es macht sich vom Hof, dem möchte ich möglichst wenig Geld nachwerfen. Wie managt man das? Wie geht man daran? Wer macht das? Wer übernimmt diese Rolle? Holt man sich da irgendwie einen M&A-Berater, einen Anwalt? Macht das ein Investor? Wie geht das?
Ja, also ich glaube, wenn man ein sehr attraktives Asset hat, dann ergibt sich das so ein Stück weit von selbst. Ne? Ja, dann kann man auch einen M&A-Berater dazu ziehen, haben wir ja schon zugesprochen. Ich glaube, bei großen Transaktionen macht das durchaus Sinn, ne? Weil die dann schon einen gewissen Mehrwert haben, sowohl was den Kaufpreis angeht, als auch was die Orchestrierung des ganzen Prozesses angeht. So, für einen 8-Millionen-Exit in einer eher distressed Lage unterhalb der Liquidationspräferenz wird es halt schwer, qualitativ hochwertigen M&A-Berater zu engagieren, sondern da ist im Wesentlichen, muss man sagen, ist der Lead-Investor gefragt. Ja, das dann eben zu orchestrieren. Und ich glaube, als Gründer ist es sehr wichtig, frühzeitig in diesem Prozess mit den wesentlichen 1, 2 Investoren oder wenn es auch nur einer ist, mit dem wesentlichen Investor ein sehr offenes Gespräch zur eigenen Interessenlage zu führen und was man für angemessen, was man für nicht angemessen hält. Ja, so. Und was dabei auch durchaus helfen kann, ist sicherlich noch irgendein Anwalt für den Kram ja betreuen. Ne? So, und wenn man da sicherlich einen erfahrenen Transaktionsanwalt hat, dann hat das auch häufig auch Komponenten von einem M&A-Berater light, ne, weil der natürlich auch schon eine Menge gesehen hat und auch sicherlich noch mal so ein bisschen objektivieren kann, was ist fair, was ist nicht fair. Ne? Weil nur weil du jetzt als Investor sagst, ich finde das jetzt fair, du als 27-jähriger Gründer denkst so, boah, das hatte ich mir jetzt aber ja alles anders vorgestellt. Wenn du dann natürlich sozusagen noch mal als Referenz jemand dabei hast, einen erfahrenen Transaktionsanwalt, der schon eine Menge gesehen hat, der kann dann sicherlich auch noch mal so ein Stück weit als Mediator dienen. Ne? Und der wird ja auf Stundenbasis bezahlt. Das heißt, der freut sich ja, wenn es alles ein bisschen länger dauert. Und ein guter Anwalt, davon haben wir ja einige in Berlin, die da schon eine Menge gesehen haben, sowohl himmelhochjauchzende Themen als auch eben so mittelmäßige, die würde ich auch damit aktiv mit hinzuziehen, weil die auch sicherlich nochmal so als Kompass dienen können. Was ist jetzt eigentlich ein fairer Ausgleich?
Ja, also ich habe das sowohl für Anwälte als auch M&A-Berater schon gehört, dass die manchmal mehr vom Therapeuten haben als von ihrer eigentlichen Berufssparte.
So. Ja, also
oder Konfliktmanager.
Ja, ich glaube, das hat einen erheblichen Mehrwert.
So, jetzt geht es ja so ein bisschen auch um das Thema Incentivierung und Sicherheit. Wir haben ja irgendwie in einem der letzten Podcasts zum Thema Exit auch schon mal über Escrow gesprochen, also so Sicherheitseinbehalte, dass teilweise ein gewisser Teil der Kohle erstmal auf so einem Treuhänderkonto bleibt und dann Stück für Stück ausgezahlt wird, wenn bestimmte Garantien erfüllt sind. Also das wäre mal ein Thema, wo man irgendwie eigentlich halbwegs einen Haken hintermachen kann. Das zweite ist ja jetzt Earnout. So, mit dem Begriff haben wir ja schon munter um uns geworfen und man hat, glaube ich, schon das Gefühl bekommen, es geht darum, dass man sich für eine Zeit verpflichtet und dann irgendwie seinen Cash kriegt. Genau. Aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassend wiedergeben, was so ein Earnout genau ist, wie der funktioniert.
Ja, also was eben das Interesse des Käufers ist, sehr häufig, ne? Insbesondere wenn es jetzt nicht das allerheißeste Asset auf diesem Planeten ist, dann hat er natürlich ein gewisses Interesse dran und natürlich ist auch in der Position, relevanten Share des letztendlichen Kaufpreises in Form eines Earnouts zu strukturieren. Und das läuft in der Regel so, dass ein Gründer 3 bis 4 Jahre, auch mal 2, aber das, was man so sieht, ist eigentlich in der Regel 3 bis 4 Jahre, sich verpflichtet, noch dabei zu bleiben. Das kann auch mal sein, dass es nur ein Teil des Gründerteams ist oder auch das kann auch Mitarbeiter natürlich betreffen, ne? Also Kernmitarbeiter, es müssen nicht nur die Gründer sein, es können auch eben Kernmitarbeiter sein, die dann eben über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren in der Regel gekoppelt an gemeinsam vereinbarte Ziele noch die Möglichkeit haben, einen Teil des Kaufpreises zu bekommen oder eben den Kaufpreis, den sie dann letztendlich Cash erhalten, nochmal zu steigern an gemeinsam definierten Zielen. So, und letztendlich hat natürlich ein Käufer den Anreiz, möglichst viel von der letztendlichen Kaufsumme so zu variabilisieren und an gemeinsam festgelegte Ziele zu koppeln. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man versteht, ein Exit ist eigentlich kein Exit für den Gründer, sondern ist in der Regel ein gewisses Liquiditätsevent für den Gründer, woran sich aber noch eine Periode weiterer Liquiditätsevents anschließt, die erfolgsabhängig sind. Das ist eigentlich mittlerweile der Regelfall, ne? Weil, sagen wir mal, dass jetzt eine Firma ein Asset aufbaut, was unabhängig von zumindest mal einem Teil der Kernpersonen so eine starke Attraktivität hat, dass sie eben nicht dabei bleiben müssen, das ist schon sehr selten. Mhm. Und eine der Kernmotivationen für Corporates oder auch einen Börsengang oder was, das könntest du ja alles nicht machen, ohne, sagen wir, die Kernpersonen, die das eben vorantreiben. Das muss nicht immer alle betreffen, aber das betrifft einen Teil. Das heißt, als Gründer muss man immer damit rechnen oder als Kernmitarbeiter, dass ein Exit nur dann zustande kommt, wenn man eben bereit ist, dann noch 3 bis 4 Jahre weiterzuarbeiten. Und es gibt ja durchaus Beispiele, ne? Ich meine, dein geschätzter Podcast-Partner Johannes Schabak, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass sie da einen Springer verkauft haben, aber 7, 8 Jahre, so. Also auch gerade Springer, merkt man, die sind ja offenbar sehr gut da drin, Leute dann auch so zu incentivieren, ne? Auch über den ursprünglichen Earnout-Zeitraum hinaus, dass die dann durchaus noch länger bleiben.
Mein Verdacht ist, dass sie das mit ganz guten Gehältern machen, oder?
Nein, ich glaube, das ist eine rein inhaltliche Motivation vermutlich.
Das ist für die, um die Welt besser zu machen,
hast du ja. Genau, aber das ist sicherlich, und das kann ja auch, und es gibt ja häufig, muss man sagen, und das ist sicherlich etwas, wo man sich darüber im Klaren sein muss, was ist dann auch die Rolle des Gründers, was man später erwartet. Ne? Weil die eine Rolle kann ja sein, man führt einfach das Unternehmen weiter unter dem Dach des Käufers. Das heißt, man macht eigentlich das Gleiche, was man vorher macht. Man muss eben nur nicht mit solchen komischen Menschen wie uns da seine Reporting-Routinen und so weiter haben, sondern hat das dann eben mit irgendeinem aus dem Business Development oder Corporate Strategy oder Controlling des Corporates. Das heißt, für einen ändert sich eigentlich nicht viel, außer die Ansprechpartner. Das andere kann natürlich auch sein, es gibt ja auch häufiger, dass Gründer, das sieht man auch häufig bei einem Google oder bei einem Facebook, die werden dann eben, klar, die Instagram-Gründer machen weiter das, was sie vorher gemacht haben, aber es gibt ja auch eine Reihe von Gründern, die übernehmen dann irgendeine Corporate-Funktion. Auch das kann ja mit einem Earnout gekoppelt sein. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man sich als Gründer vorher klar macht, vor so einem Exit-Prozess, was ist eigentlich das, was meine Vorstellung ist. Ich glaube, dass man sich verpflichten muss über einen gewissen Zeitraum, ist relativ klar. Und da reden wir mal mindestens von 2, 3, 4 Jahren. Aber die Rollenausgestaltung dessen, die ist durchaus diskussionswürdig und natürlich auch, was sind dann die Ziele, die man erreichen will.
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch noch einen ganz tollen Partner vorstellen, den wir selbst auch sehr aktiv benutzen, und zwar zum Transkribieren. Ich werde öfters gefragt, womit wir unsere Podcasts transkribieren. Man sieht das vielleicht noch nicht so, aber wir haben schon ganz viele Transkripte, die wir nämlich demnächst alle veröffentlichen. Und dafür benutzen wir den Anbieter Trint. Trint schreibt sich T-R-I-N-T und unter trint.com findet ihr das Ganze. Das ist eine Softwarelösung, mit der ihr automatisiert Transkriptionen erstellen könnt und die wirklich super funktioniert. Ihr nehmt einfach eure Sounddatei und entweder ladet ihr sie bei Trint direkt hoch als MP3 zum Beispiel, oder ihr könnt auch Soundcloud-Dateien zum Beispiel dort per Link eingeben und Trint transkribiert euch das Ganze automatisch. So. Das ist nur der eine Schritt. Was Trint wirklich toll macht, finde ich persönlich, ist, ihr könnt hinterher in das Transkript reinklicken und es editieren. Und wenn ihr nicht sicher seid, was man da eigentlich gesprochen habt, dann drückt ihr einfach ein paar Tasten und parallel läuft die Tonspur genau an der Stelle, in die ihr reingeklickt habt, weiter und ihr könnt hören, was an dieser Stelle gesprochen wird. Das heißt, genau diese Funktionalität macht es für uns super spannend, Trint zu benutzen. Und das Beste ist, es ist webbasiert. Das heißt, ihr könnt es von überall auf der Welt machen, müsst euch keine Software installieren und es ist sehr, sehr günstig. Ja, also ich glaube, so günstig kann man im Prinzip kaum transkribieren. Ich lege euch das sehr ans Herz. Wenn ihr das auch irgendwie mal benutzen wollt, schaut euch das Ganze mal an unter trint.com. Kannst du das mal ein bisschen konkret verpacken, vielleicht an einem Beispiel, wenn wir uns jetzt mal hypothetisch ausdenken, wir haben eine Firma, die wird für 50 Millionen Euro verkauft, was ja schon sehr potent ist. Sagen wir einfach mal, Lickpress sind runtergegangen und dem Gründer stünden jetzt eigentlich, wenn er verkaufen könnte, 5 Millionen Euro zu. Ja. So. Wie würde ich das jetzt tun? Kriegt er irgendwie 1 Million überwiesen und die restlichen 4 werden auf die 4 Jahre gestreckt? Oder wie läuft das genau ab?
Ja,
wie
viel also 50 Millionen wäre jetzt für deutsche Verhältnisse schon ganz gut. Das spricht ja dafür, dass es jetzt kein hochleidendes Asset ist, sondern das ist so, das scheint jetzt schon, da war irgendwie 2, 3 Interessenten, die waren in einer ganz guten Position. So, und dann würde ich mal vermuten, also das ist nicht in Stein gemeißelt, aber dann wäre es eher so, wenn man sagt, der Gründer ist in der Lage, 60-70% seiner Anteile direkt zu verkaufen und zu liquidieren. Ja, also das wäre jetzt bei so einem Exit nicht unüblich. Und die restlichen dann nochmal quasi gemessen an gewissen Zielen. Ne? Das ist eine Konstruktion, das heißt, er bleibt weiter Shareholder und verkauft dann sozusagen zu gewissen Stichtagen oder Zeitpunkten, ist er in der Lage, dann weitere Anteile zu verkaufen nach einer vorher definierten Logik, ne? Was ich, ein EBIT-Multiple dann oder einen Revenue-Multiple dann oder eine Kombination aus beidem. Das wäre eine Variante. Die andere Variante, was auch teilweise gewählt wird, ist, der Gründer verkauft 100% seiner Anteile, kriegt dann dafür 5 Millionen, aber kriegt danach sozusagen, der Earnout ist basiert quasi nicht auf den Anteilen, die er mal hatte, die sind ja schon alle weg, sondern es gibt quasi danach nochmal eine bonusartige Konstruktion, die dann auch wieder an irgendwelchen Zielen hängt. Das heißt, das kommt dann nochmal alles on top. Ne? Und das hängt im Wesentlichen von der Verhandlungsposition der Verkäufer ab. Ne? Beides geht und es hängt auch ein Stück weit von der Präferenz des Käufers ab, was er gerne möchte. Ne? Manche Käufer sagen einfach, ich will sein sowas mit 100% besitzen und ich habe jetzt da keine Lust, da mit irgendwelchen kleinen Shareholdern mich dann noch irgendwie abstimmen zu müssen und so weiter. Deswegen lieber 100%. Und was eigentlich üblich ist, dass die Altinvestoren eigentlich komplett verkaufen. Das ist eigentlich auch üblich. Also es gibt ab und zu mal Konstellation, wo man sagt, jetzt der Altinvestor XYZ, aus welchem Grund auch immer, hat jetzt noch eine gewisse Relevanz oder ein gewisses strategisches Know-how und deswegen wollen wir den noch mit dabei behalten. Das gibt es schon mal. Also wir haben auch ab und zu so Anfragen, ob wir dann noch irgendwie mit dabei bleiben wollen, weil wir gewisse Dinge jetzt hier auch in-house irgendwie operativ können. Aber der übliche Fall ist eigentlich, Altinvestoren komplett raus, Gründer bleiben partiell noch im Cap-Table oder bleiben eben über so eine Bonusregelung incentiviert, weil sie dann quasi nochmal ihren Kaufpreis letztendlich erhöhen können. Aber das ist jetzt mehr oder weniger Technik, das ist eigentlich egal, wie man es jetzt macht. Und ich glaube, was üblich ist, je stärker die Machtbalance oder die gefühlte Machtbalance in Richtung der Gründer oder der Verkäufer geht, desto höher ist sozusagen der Anteil, der upfront kommt. Und was dann eben nochmal on top kommt, ist dann wirklich sozusagen Incentivierung, die dann eben quasi eine Art Halteprämie ist. Und je schwächer die gefühlte Macht der Verkäufer und der Gründer ist, desto stärker verschiebt sich das eben in Richtung eines Earnouts. Und der Earnout ist dann eben häufig so gestaltet, dass die Altinvestoren eigentlich eher zu den Verlierern gehören und die Gründer zu den potenziellen Gewinnern, wenn sie es denn eben schaffen, die im Earnout definierten Ziele zu erfüllen. So, und ich glaube, das ist so das Spektrum, in dem man sich halt bewegt.
Wie muss ich mir das vorstellen, so verhandlungstechnisch in so einer Situation? Bist du dann als Gründer da, brauchst irgendwie Eier oder Eierstöcke aus Stahl, weil du so einen Feuerwind hast von all deinen Investoren, die dich belabern und wollen natürlich ihre eigenen Sachen optimieren? Oder geht so ein VC hin und verhandelt sozusagen den Earnout mit? Ist man da im gemeinsamen Boot oder ist das eher so, dass man da so ein bisschen auch paranoiker wird, weil der VC will natürlich schnell die Kohle vom Tisch nehmen, den interessiert das sowieso gar nicht, der Käufer will dich lange binden. Also gibt es da irgendjemanden, der dich mit an die Hand nimmt oder musst du da selber einfach wirklich bold sein und das komplett selbst aushandeln als Gründer?
Ich glaube, so oder so ist ja deine Position im sehr guten Fall ist ja deine Position als Gründer super, ne, weil ohne dich geht nichts. Du hast sozusagen so, aber auch in so einem Acqui-Hire-Fall bist du ja auch die zentrale Person. Also mit dir wird immer geredet. Ne? Also das geht gar nicht. Die Frage ist eben eher sozusagen, wird der VC jetzt noch mit einbezogen oder nicht? Ne? So, und in der Regel wird ein VC schon, oder zumindest mal die Kerninvestoren werden schon mit einbezogen, weil die natürlich, wenn sie es halbwegs marktüblich gestaltet haben, bei irgendeinem Verkauf zustimmen müssen. Also es gibt sicherlich auch Gründer, was ich kann mir schon vorstellen, dass so Leute wie so Marco Boris es geschafft haben, quasi dafür zu sorgen, dass sie die Firma verkaufen können, ohne ihre Investoren zu fragen. Aber das ist jetzt eher die Ausnahme. In der Regel hast du so eine Verhandlungsmacht natürlich nicht. Aber klar, es gibt durchaus Gründer, je stärker die Verhandlungsmacht als Gründer, kannst du eben solche Sachen verhindern. Dann kannst du es quasi alleine machen. Aber die übliche Konstellation wäre, dass man eigentlich, dass man die sozusagen die Partei VC-Gründer hat und auf der anderen die Käufer. Und wenn man sagt VC-Gründer, dann ist das in der Regel der Lead-VC, ne, wenn du jetzt mehrere hast. Und der wiederum muss dann den ganzen Rattenschwanz an kleinen Investoren handeln, zum Teil dann eben auch der Gründer. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie da jetzt die Konstellation ist. Also bei uns gibt es beides. Dass, wenn wir Lead-Investor sind, wir versuchen auch den Rest der VC und Mitinvestoren quasi versuchen, das halbwegs zu koordinieren. Es kann aber auch sein, dass diese Koordinationsrolle durch den Gründer wahrgenommen wird. Ich finde es eigentlich, es ist schon, hat schon was sehr Elegantes, wenn das eher von dem Lead-VC passiert, ne? Weil das natürlich häufig deutlich unemotionaler ist, als wenn das jetzt der Gründer macht. Plus, dass es natürlich auch für den Gründer nochmal wahnsinnig viel Zeit fressen würde, wenn der das macht. Aber das hängt sehr davon ab. Ne? Es gibt halt Gründer, die wollen das gerne machen, weil sie halt sagen, ich bin der CEO, das ist meine, das ist eben Kern-CEO-Aufgabe, das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen, wie es ist. Aber es wäre eher unüblich, dass nur Käufer mit Gründer spricht. Es wäre schon üblich, dass Gründer mit Käufer plus Lead-VC spricht. Und was wünschenswert wäre, ist, dass VC und Gründer vorher miteinander abgeklärt haben, wie so grob die Interessenslage denn ist, ja, dass man sich da koordiniert hat. Weil das muss man schon sagen, wenn das, und das gibt es schon natürlich durchaus auch, wenn das nicht halbwegs vorher abgeklärt ist, dann ist das schon blöd in so einer Diskussion. Mhm. Genau. Und das kann ich jedem nur empfehlen, jedem Gründer darf vorher eine sehr transparente Diskussion geführt zu haben, wie jetzt da die Interessenlagen sind, was fair ist, was nicht fair ist, was ausgewogen ist, was nicht. Diese Diskussion sollte man nicht am gemeinsamen Tisch mit dem möglichen Käufer führen.
Was sagt denn Erfahrung? Nimmt bei so einem Gründer, wenn irgendwie so ein Earnout einsetzt, die Motivation zu oder ab? Weil ich habe immer mich so gefragt, wenn du verkaufst, ist ja so ein Moment, wo man so ein Durchatmen kommt, wo so der Stresspegel schlagartig runtergeht, Unterschrift ist drunter und da muss man aber eigentlich noch 2-3 Jahre lang Luft haben. Nimmt dann die Motivation ab oder ist es doch durchaus so, dass diese Perspektive einen dann nochmal einen Schub gibt?
Ich glaube, es kommt sehr, sehr, sehr drauf an, ne? Also mehrere Komponenten. Zum einen hängt es natürlich davon ab, wie viel Geld ist davor abgeflossen. Ist das sehr viel Geld oder ist dieser Earnout auch quasi ein wesentlicher Treiber dafür, dass es überhaupt ein finanzieller Erfolg ist, auch für den Gründer. Das ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Weiß ich aber gar nicht, ob das unbedingt der relevanteste ist. Das andere ist natürlich auch, wie funktioniert der neue Eigentümer mit dem Gründer? Ne? Also es gibt ja durchaus Fälle, wir haben gerade da mit Ladenzahl gesprochen, oder auch Kauf da oder sowas, wo man durchaus das Gefühl hatte, es hatte nicht nur eine finanzielle Komponente, sondern eben auch eine inhaltliche, dass man sagt, so, jetzt habe ich jetzt einen relativ potenten Eigentümer, also potent im Sinne von finanzstark, und jetzt kann ich auf einmal Dinge tun, in irgendwelche Länder expandieren oder Geschäftsmodelle, was ich vorher nicht hätte tun können. Das heißt, es kann durchaus auch sein, und das ist, glaube ich, total wichtig für den Käufer, dass man eben in der Lage ist, nicht nur eine finanzielle Motivation zu erzeugen, sondern idealerweise auch eine inhaltliche Motivation. Also gerade wenn ich jetzt als Corporate, ich sage, ich kaufe Technologie XYZ, weil ich das dann eben auch an meine Kunden, weil ich habe ja ganz viele Kunden und denen will ich das eben mitverkaufen. Und dann kann es ja durchaus sein, dass da nicht nur eine finanzielle Motivation entsteht, sondern auch eine inhaltliche, weil ich auf einmal als Gründer ein viel größeres Rad drehen kann. Das klappt eben fairerweise eben nicht so häufig, aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig und ich glaube, das kann dann dazu beitragen, dass es dann eben nicht zu einer abflachenden Motivation kommt. Und es ist aber erstaunlich, ne? Das muss man wirklich sagen, gibt es ja genügend Studien, wie viele M&A-Transaktionen jetzt funktionieren und wie viele nicht. Und egal, welche Studie man anguckt, es ist immer nur ein Teil dieser Transaktionen, der dann letztendlich zum Erfolg führt. Und ich glaube, es hat eine sehr stark handwerkliche Komponente, auch von Seiten des Kaufenden, gerade wenn es jetzt eben ein Corporate ist, dass da eben die handwerklichen Tools und Skills vorhanden sein müssen, wie man eben dafür sorgt, dass ein Gründerteam oder ein Gründer, dass die weiter motiviert sind und einen guten Job macht als jeder anders. Aber ich glaube letztendlich, eine rein finanzielle Motivation ist nicht nachhaltig. Das heißt, man wird immer dafür sorgen müssen als Käufer, wenn man wirklich die Leute dauerhaft dabei haben will und dauerhaft engagiert, dann muss man auch dafür sorgen, dass die inhaltliche Arbeit weiter Spaß macht. Und das hat eine Mischung aus, man schafft deutlich mehr Möglichkeiten als vorher, man gewährt weiterhin wesentliche Freiheiten, man hat einen sinnvollen Ansatz sozusagen der Kontrolle, und das fällt vielen Corporates gar nicht so leicht, sozusagen diese Heterogenität von, das ist ein Stammgeschäft, das kontrolle ich so, und das ist sozusagen jetzt ein Startup, ist 3 Jahre alt, das kann ich jetzt nicht genauso kontrollen wie das da, und die können auch noch nicht so richtig in mein Cashpool-Management, und da ist es vielleicht auch okay, wenn die erst 2 Jahre später ihre Daten ins SAP, damit ich meinen Monatsabschluss dann und so. Also ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, dass ein kaufender Corporate da einen kontextsensitiven Betreuungsansatz entwickelt, der sozusagen dem gerecht wird. Weil das ist, ich finde, wenn man mit Gründern spricht, was ist deren Hauptthema, da sagen die eigentlich die allerwenigsten, das war hier totaler Mist, weil jetzt irgendwie der Earnout nicht dick genug war, sondern die allermeisten sagen die eigentlich, das war totaler Mist, weil ich war nicht mehr der eigene Herr im Haus, da hat mir irgendein Typ, der keine Ahnung hat, ständig reingeredet. So, das sind ja die Gründe, ne? Und ich glaube, da ist halt wichtig, dass man sozusagen neben der finanziellen Earnout-Komponente auch eine inhaltliche, kontextgestalterische Komponente berücksichtigt, die mindestens genauso wichtig ist wie die finanzielle.
Ja, aber ich glaube, ich habe das aber Gründerszene aus der Ferne mitbekommen, gar nicht so mehr im Driver-Seat, aber wir wurden ja von Springer gekauft, und da hast du wirklich Faktoren, die halt dir irgendwie so einen Push geben. Ja? Also die durften, glaube ich, dann teilweise Leute, die bei Springer ausgebildet waren, auch mal bei sich durch den Betrieb irgendwie führen. Also im Prinzip haben dann Springer gebildete Journalisten für sie gearbeitet, und dann entweder wurden sie übernommen oder wechselten in ein anderes Springer-Unternehmen. Die haben, glaube ich, Weiterbildung bekommen, die haben Technologie gekriegt, die konnten mit irgendwie der Welt kooperieren, hatten irgendwie Artikel-Koops und irgendwie Reichweitenschub und. Also das ist, glaube ich, mehr wert als jetzt.
Absolut, das sorgt dann auch für Motivation, ne? Und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man sich als Corporate überlegt, wo habe ich denn Andockpunkte, ne, an meine Assets? Also wie kann ich sozusagen praktikable, funktionsfähige Andockpunkte schaffen an meine Assets? Das ist häufig viel wichtiger, als ob da jetzt irgendwie 50.000 Euro mehr oder weniger beim Earnout rauskommen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann schafft man es eben auch, Gründer länger zu halten. Und das ist in der Regel ja erstmal wünschenswert.
So, letzter Punkt, Thema Exits, Nachbereitung, Kommunikation. Ja? Also wir haben ja, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt irgendwie ein Signing und ein Closing. Also es gibt ein Event, da wird unterschrieben. Dann kommt ja gerne mal so diese ganze kartellrechtliche Prüfung. Darf man das? Ist das okay? Und dann spricht man eigentlich von diesem Closing. Vielleicht sagst du uns auch nochmal einen Satz dazu. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziert man? Ja? Also wann, wie, wer? Was ist da so dein Vorgehen?
Das Signing ist das, wenn man da beim Notar sitzt und wirklich dann die Unterschrift macht mit einem Füller oder einem Kuli oder wie auch immer. So, und genau, und dann kann es beispielsweise eine kartellrechtliche Prüfung kommen, oder es gibt auch irgendwelche andere Eintrittsvoraussetzungen, die noch erfüllt sein müssen. Das kann alles Mögliche sein, bis es dann eben zu einem Closing kommt. Das Closing ist dann eben in der Regel ein paar Wochen später, kann auch ein paar Monate später sein. Ne? Also wie gesagt, irgendwelche kartellrechtlichen Prüfungen, oder es kann auch irgendwelche Auflagen geben. Das sieht man jetzt gerade, wie Bayer kauft Monsanto, dann kann das ewig dauern, ne? Weil noch irgendwelche Aktionärsversammlungen zustimmen müssen oder was auch immer. Und dann kommt es dann eben zum Closing. Da muss dann niemand mehr zum Notar, sondern das ist dann in der Regel, dann wird eben sind die im Signing vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Und dann wird geclosed, und auch dann kommt es in der Regel erst eben zu einer Zahlung. Also wenn es irgendeine Kaufpreiszahlung gab, das erfolgt dann erst nach dem Closing. Ein Teil verbleibt dann in der Regel in dem Escrow, je nach Verhandlungsmacht zwischen Käufer und Verkäufer unterschiedlich viel, und sicherlich auch je nachdem, was da für Risiken eben noch sind. Ne? Also wenn es jetzt irgendwelche offenen Prozesse noch gibt oder Streitigkeiten oder so, dann ist das eben höher. Ich glaube, wenn man kann, macht es immer Sinn, möglichst spät zu kommunizieren. Das geht nicht immer. Ne? Also ich glaube, zum Beispiel börsennotierte Unternehmen müssen bereits bei Signing kommunizieren. Da nagel mich aber nicht drauf fest. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz 100%ig sicher. Aber letztendlich macht es natürlich Sinn, möglichst spät zu kommunizieren. Und was, glaube ich, ein übliches Vorgehen ist, oder das, was ich jetzt so beobachte, in der Regel hat der Käufer ein Stück weit auch eine kommunikative Hoheit und kann in der Regel definieren, was so die Kernbotschaften sind. Und es empfiehlt sich, und das passiert erstaunlicherweise oft nicht, es empfiehlt sich im Vorfeld im relevanten Kreis die Kernbotschaften zu so einer Transaktion abzustimmen. Das sind so Sachen wie, kommunizieren wir einen Kaufpreis, ja, nein. Kommunizieren wir irgendwelche strategischen Überlegungen, warum das jetzt so passiert ist. So, und ich glaube, da einmal Konsens herzustellen, was wird da eigentlich kommuniziert, zu welchem Zeitpunkt, wer kommuniziert, gibt es eine gemeinsame Pressemitteilung, wer ist da mit einem Zitat drin und so weiter, wer steht dann im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung. Das im Vorfeld abzuklären, das kann ich jedem nur raten, ne, dass man sozusagen eine gemeinsame Kommunikationslinie hat. Weil das ist ja, ich meine, das weißt du viel besser als ich, da findet irgendeine Transaktion statt und je mehr Interpretationsspielraum du da lässt, desto blöder ist es eigentlich. Also man sollte, wenn man als Gründer und letztendlich auch als Käufer hat man ein hohes Interesse dran, eine konsistente Botschaft irgendwie zu senden und sich da die Mühe zu geben, das einmal irgendwie in dem relevanten Kreis abzustimmen und dann auch wirklich zu sagen, so, das ist das, was wir jetzt hier kommunizieren. Und du kennst mich, ich bin da eher ein Open-Source-Typ, also ich kommuniziere gerne sehr viel, ich kommuniziere Kaufpreise und so weiter, weil ich es ehrlicherweise auch häufig albern finde. Also ich finde, man muss sich sehr genau überlegen, Informationen zurückzuhalten, weil erstens kommen sie sowieso mal raus, ne, und alles, was man nicht kommuniziert, lässt wieder Raum für Interpretationsspielraum. Und ich bin ein großer Freund von einer sehr umfassenden Kommunikation, weil ich glaube, es hat eine Reihe von Benefits, ja, sehr umfassend zu kommunizieren. Und ich finde, das Downside hat, ich sehe häufig das Downside nicht. Das hast du auch häufig bei irgendwelchen Finanzierungsrunden, die wir kommunizieren, wo dann auch Gründer oder Mitinvestoren teilweise nicht wollen. Was wird da wird was von siebenstelligen Millionenbetrag gesagt, wo ich jetzt sage, nee, 6, ja, oder 5. Ich finde, je konkreter man das machen kann, desto besser ist es in allen Belangen. Ne? Also nicht nur Finanz, sondern so, das passiert dann, der Gründer bleibt noch an Bord. Ich glaube, man tut sich einen Gefallen, da eher offen zu kommunizieren und du hast schon häufig so eine Tendenz, dass Dinge denken, ja, das geht niemandem was an. Ja, ist so. Ne? Es geht auch niemandem was an, aber man vertut sich nicht oder man hat, glaube ich, wenig Schaden, trotzdem eher viele Dinge zu kommunizieren oder eher transparent zu kommunizieren, weil man damit den Interpretationsspielraum minimal hält und das ist, glaube ich, mittelfristig im Interesse aller. Wenn man gut erklärt, was man da macht und warum das eigentlich für alle Beteiligten gut ist, ich glaube, da hat man mittelfristig den größten Benefit von.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!